lese also 5. Mose 23, die Verse 10 bis 15. Hört das Wort Gottes. Wenn du im Heerlager gegen deine Feinde ausziehst, so hüte dich vor allem Bösen. Ist jemand bei dir infolge eines nächtlichen Vorfalls nicht rein, soll er vor das Lager hinausgehen und nicht wieder hineinkommen. Aber gegen Abend soll er sich mit Wasser baden, und wenn die Sonne untergeht, darf er wieder in das Lager hineinkommen. Du sollst außerhalb des Lagers einen Ort haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Du sollst einen Spaten unter deinen Geräten haben, und wenn du dich draußen setzen willst, so sollst du damit ein Loch graben und dich umdrehen, zuscharen, was von dir gegangen ist. Denn der Herr, dein Gott, wandelt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass er nichts Schändliches an dir sieht, dich nicht von dir abwendet. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, deine Weisheit ist höher als unsere Weisheit, doch dein Wort sagt uns, wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Freude hat an deinem Gesetz und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Herr, dein Gesetz ist für uns manchmal so wunderbar, dass wir es nicht verstehen, doch wenn wir darüber nachsinnen, so versprichst du uns, Herr, wird es Frucht bringen in unserem Leben. Deshalb bitten wir, allmächtiger Vater, dass das Nachsinnen heute Abend über dein Gesetz in unserem Leben Frucht bringt. Wir Bäume sind, die rund ums Jahr Blätter tragen. Dass du uns durch deinen Geist, dein Wort erleuchtest. Amen. Du bist im Krieg. Das ist dir vielleicht nicht bewusst, wenn du durch deinen Alltag gehst, aber die Realität ist, du bist im Krieg. Jeder Einzelne, der heute hier sitzt, befindet sich in einem Krieg. Wir sind nicht im Krieg, weil Deutschland in den Krieg gezogen ist. Ihr habt keine Nachrichten verpasst. Wir haben in Deutschland auch keinen Bürgerkrieg. Und dennoch sind wir im Krieg, weil uns das Wort Gottes sagt, dass wir im Krieg sind. Als sich Jesus von seinen Jüngern verabschiedet und ihnen einige letzte Worte mitgibt, lesen wir in Lukas 22, Vers 36. Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Jesus sagt seinen Jüngern, dass sie sich bewaffnen sollen, weil die Zeiten hart werden. Natürlich meinte Jesus nicht damit, dass jeder Christ mit Waffen durch die Stadt rennen soll. Doch die Aussage Jesu ist klar. Wenn wir in dieser Welt leben, haben wir Feinde. Gegen diese Feinde müssen wir uns rüsten. Das Neue Testament, wenn es vom christlichen Leben spricht, benutzt oft eine Sprache, die aus dem Militär genommen ist. Es geht oft um militärische Vergleiche. Oder habt ihr euch noch nie gefragt, warum uns Paulus im Epheserbrief auffordert, dass wir uns eine Rüstung anziehen sollen? Helm und Brustpanzer und Schwert und Schild. Die Realität ist, dass wir im Krieg sind. Christus wusste es, die Apostel wussten es. Wir sollten es wissen, wir befinden uns im Krieg. Es ist kein Krieg gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es ist ein geistlicher Kampf, ein Kampf gegen diese gefallene Welt. Es ist ein Kampf gegen die falschen Wertvorstellungen dieses Zeitalters. Es ist ein Kampf gegen uns selbst. Wir kämpfen gegen unsere Sündhaftigkeit, gegen die Sünde in uns. Und es ist ein Kampf, den wir nicht unterschätzen sollten, auch gegen den Teufel. Wir kämpfen gegen den Fürsten dieser Welt, der versucht, uns und den Rest der Welt in Dunkelheit zu halten. Wir kommen also nicht drum herum, wir müssen realisieren, dass wir im Krieg sind. Das heißt, wir müssen kämpfen. Wir können uns nicht blind stellen, denn Petrus warnt uns, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir nicht kämpfen, dann werden wir leiden. Wenn wir nicht kämpfen, werden wir zwangsläufig verletzt werden. Wir müssen kämpfen. Doch wir müssen richtig kämpfen. Wir müssen den Kampf richtig kämpfen. Kein römischer Soldat hatte jemals eine Schlacht gewonnen, weil er einfach wild um sich hergeschlagen hat und nach vorne gerannt ist. Kein Soldat heute wird einfach blind losrennen und anfangen mit seinem Gewehr zu schießen. Jeder Kampf muss richtig gekämpft werden. Und deshalb lautet der Titel heute auch: Kämpfe den Kampf richtig. Wir werden dabei in unserem Abschnitt zwei Aufforderungen und eine Zusage betrachten. Die erste Aufforderung lautet: Hüte dich vor allem Bösen. Die zweite Aufforderung lautet dann: Halte dich rein. Und als drittes die Zusage lautet: Gott kämpft für dich. Ich möchte heute nicht so viel Zeit in den Details des Textes verbringen, sondern ich möchte das Prinzip erklären und aus dem Prinzip herausfolgern, was das für uns bedeutet, was die Anwendung für uns ist. Denn wenn wir ehrlich sind, ziehen wir nicht mehr in den Krieg, wie Israel in den Krieg gezogen ist. Wir sind in den Krieg gegen geistliche Mächte. Lass uns also den ersten Punkt betrachten. Hüte dich vor allem Bösen. Hüte dich vor allem Bösen. Wenn ihr eine Armee aufstellen würdet, um damit in den Krieg zu ziehen, was wäre das Erste, was er dieser Armee sagen würde? Oder das Erste, was er dieser Truppe sagen würde? Die Hollywood-Streifen haben uns immer wieder ähnliche Aussagen gegeben, etwas in die Richtung wie einer für alle, alle für einen, keiner wird zurückgelassen, wir kämpfen als eine Einheit. Und wahrscheinlich würde selbst ein General in einer richtigen Armee, also keine Hollywood-Armee, sondern einem richtigen Militär, Ähnliches sagen. Ein Truppenführer würde seinen Soldaten sowas sagen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Einheit innerhalb der Truppe zerstört ist, wenn eine Person ausreißt. Jeder muss mit allen anderen zusammenkämpfen. Viele Experten würden sagen, dass das Römische Reich sich so gut ausbreiten konnte, lag darin, dass sie eine strenge, funktionierende Schlachtordnung hatten, die immer wieder eingehalten wurde. Das Schlimmste für eine Truppe ist wahrscheinlich, wenn einer ausreißt. Doch Gottes erste Worte an sein Volk in diesem Kontext, wenn sie in den Krieg ziehen, sind andere. Er sagt in Vers 10, wenn du im Heerlager gegen deine Feinde ausziehst, so hüte dich vor allem Bösen. Das Erste, was Gott tut, ist, er warnt seinem Volk vor dem Bösen. Hier ist nicht der Feind gemeint. Hier ist nicht der Feind gemeint, gegen den das Volk auszieht. Gott spricht hier von falschen Taten. Er warnt sein Volk davor, etwas Falsches zu tun. Er warnt sein Volk vor Sünde. Gott will sicher gehen, dass sein Volk, wenn es im Krieg ist, sich von Sünde fernhält. Nicht der Feind selbst ist für Gott das Problem, sondern die Sünde. Und Gott sorgt sich darum, dass seine Armee sich vor Sünde schützt. Gott sorgt sich nicht darum, dass seine Armee eine schlechte Verteidigung haben könnte oder dass die Angriffe des Feindes die Truppe zerstören könnten, sondern Gott sorgt sich, dass seine Armee durch Sünde geschwächt werden kann. Und damit sind wir beim Prinzip, das wir auch auf unser Leben anwenden können. Das Prinzip ist, wir müssen uns vor dem Bösen schützen. Wenn wir, wie ich gesagt habe, im Kampf gegen geistliche Mächte sind, wenn wir im Kampf sind gegen den Teufel und die Sünde, dann müssen auch wir uns vor allem Bösen hüten. Wir müssen uns selbst schützen, denn der größte Feind ist nicht der Feind, gegen den wir kämpfen, sondern die Sünde selbst. Wir schwächen uns am meisten in unserem Kampf gegen geistliche Mächte, wenn wir sündigen. Und wir schwächen nicht nur uns selbst, sondern wir schwächen die Kirche damit, wenn wir sündigen. Hört auf die Worte des Paulus. Und jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch vieles notieren, weil es sind viele Worte. 1. Korinther 6, Vers 18 schreibt Paulus, flieht die Unzucht. 1. Korinther 10, Vers 14 schreibt Paulus, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. 1. Timotheus 6, Vers 11 sagt Paulus, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 2. Timotheus 2, 22, so fliehe nun die jugendlichen Lüste. Ich hoffe, ihr seht, dass Paulus die Warnung ziemlich ernst nimmt. Er wiederholt sie immer wieder in verschiedenen Briefen, dass wir uns bewahren sollen, dass wir uns vor Sünde bewahren sollen, dass wir davor fliehen sollen. Er will, dass wir weg von ihr gehen. Er will, dass wir in die andere Richtung gehen. Die Sünde, das Böse ist unser größter Feind. Wenn ihr eure Bibeln vor euch habt, dann könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. 1. Thessalonicher 5, Vers 22. Hier benutzt Paulus fast die gleichen Worte, wie sie in unserem Predigttext zu finden. Paulus sagt hier, 1. Thessalonicher 5, 22, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Haltet euch fern von dem Bösen jeglicher Gestalt. In Mose lesen wir, hüte dich vor allem Bösen. Und hier lesen wir, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Die Anordnung, die Gott in seinem Gesetz gibt, die Gott in seinem Gesetz vor allem zuerst seiner Armee gegeben hat, diese Anordnung gibt Gott durch Paulus der ganzen Kirche, wir müssen uns von allem Bösen fernhalten, von allem Bösen in jeglicher Gestalt, sagt Paulus. Die Anwendung aus diesem Prinzip ist eigentlich einfach und sie kann nicht deutlicher sein, als sie vor uns liegt. Wir werden aufgefordert, uns von allem Bösen fernzuhalten. Das bedeutet, Filme und Serien, die uns schlecht beeinflussen, sollten wir nicht schauen. Menschen, die einen schlechten Einfluss auf uns haben, sollten wir vermeiden. Als Eltern macht man das ständig. Man legt Wert darauf, mit wem die Kinder was zu tun haben, was die Kinder anschauen. Man achtet darauf, dass sie entsprechende Filme anschauen, dass sie entsprechende Serien anschauen. Viele Eltern achten darauf, dass die Kinder die richtige Musik hören. Achtet darauf, dass der Freundeskreis die entsprechenden Leute beinhaltet. Warum machen wir als Erwachsene dann nicht dasselbe mit uns? Warum sorgen wir uns dann nicht um unsere Seelen, wenn wir uns um die Seelen von Kindern sorgen können? Warum gehen wir so leichtfertig damit um? Die Anwendung aus diesem Abschnitt kann nicht einfacher sein. Die Anwendung lautet: Schaffe alles aus deinem Leben, was dich zur Sünde verleiten kann. Schaffe alles aus deinem Leben, was du aus deinem Leben schaffen kannst, damit es dich nicht zur Sünde verführt. Wenn es gewisse Filme oder Seriengenre sind, dann vermeide sie. Wenn es gewisse Internetseiten sind, lade und installiere dir einen Blocker für diese Internetseiten. Ich kenne Christen, die haben ihr Smartphone verbannt, weil das Smartphone sie zu Sünden geleitet hat. Gott macht hier eines deutlich: Die größte Gefahr für seine Kirche, die größte Gefahr für sein Volk sind nicht die Feinde, die von außen kommen. Die größte Gefahr ist die Sünde, das Böse. Und wenn wir mit dem Bösen spielen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass dieses Böse uns einnimmt. Wir können heutzutage in den Medien Diskussionen verfolgen über die Gefahr des großen Zuwanderungsstroms durch Flüchtlinge oder andere Migranten und welche Gefahr durch kulturelle Unterschiede kommen. Aber wir lesen in christlichen Medien nicht mehr die Gefahr der Sünde für die Kirche. In den wenigsten christlichen Medien wird deutlich gemacht, dass die Kirche in der Gefahr steht, durch Sünde verdorben zu werden. Die Kirche steht und fällt nicht mit ihrer Größe oder dem Geld, das sie zur Verfügung hat. Die Kirche ist auch nicht abhängig von dem Einfluss, den sie in der Gesellschaft hat. Die Kirche steht und fällt mit dem Verhältnis, das sie zur Sünde hat. Gott warnt sein Volk: Hüte dich vor allem Bösen. Der erste Punkt: Hüte dich vor allem Bösen. Der zweite Punkt heute Abend ist: Halte dich rein. Halte dich rein. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass Gott Sünde ernst nimmt und dass er es ernst nimmt und uns sagt, wie wichtig es ist, dass wir vor der Sünde fliehen. Doch wir alle wissen auch, dass wir von Zeit zu Zeit dennoch sündigen. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir von Zeit zu Zeit sündigen. Doch was sollen wir tun? Wie sollen wir uns nun reinhalten? Wie sollen wir nun von dem Bösen fliehen? Ich denke, es gibt einen schmalen Unterschied zwischen sich reinhalten und von der Sünde fliehen. Sich vom Bösen fernhalten ist, ich glaube, Teil des sich reinhalten. Doch sich reinigen von der Sünde ist auch ein Teil des sich reinhalten. Und genau das werden wir jetzt betrachten. Mose gibt uns zwei etwas komische Anweisungen, die für uns vielleicht erstmal nicht so viel Sinn machen. Zum einen geht es um einen nächtlichen Vorfall, wie es heißt. Und dann geht es um die Notdurft. Und zwar, wie die Notdurft richtig verrichtet werden soll. Mose schreibt: Ist jemand bei dir infolge eines nächtlichen Vorfalls nicht rein? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, diese Aussage zu verstehen, und die Kommentare streiten sich darüber. Die erste Möglichkeit sagt, dass es sich hierbei um einen Samenerguss handelt. Das würde bedeuten, dass die Person während der Nacht unreine Gedanken, im schlimmsten Fall sogar unrein gehandelt hat. Die zweite Möglichkeit sagt, man kann sich überlegen, was man ekliger findet, dass es hier um Urinieren geht. Dass die Person zu faul war oder es zu kalt war, nachts aufzustehen, um aus dem Lager zu gehen, um zu urinieren, und deswegen innerhalb des eigenen Zeltes vielleicht uriniert hat. Beide Auslegungsmöglichkeiten machen Sinn, doch am Ende kommt es nicht direkt darauf an, was geschehen ist, sondern was die Konsequenz ist. Um ehrlich zu sein, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, welche dieser beiden Fälle eintritt. Aber wir können sagen, was die Folge dieses nächtlichen Vorfalls ist, nämlich, dass die Person unrein ist. Somit aus dem Lager ausgeschlossen wurde. Wurde für einen Tag ausgeschlossen, musste sich reinigen und dann erst gegen Abend wieder im Lager aufgenommen werden. Unabhängig davon, wie wir diese Aussage verstehen, können wir ein Prinzip daraus anwenden, und zwar direkt auf unseres. Wenn wir uns verunreinigen, und das Prinzip ist klar, wenn wir uns durch Sünde verunreinigen, müssen wir uns reinigen. Wenn wir sündigen, sagt das Wort Gottes, verunreinigen wir uns, dann machen wir uns unrein. Wir, die wir eigentlich heilig sind vor Gott, verunreinigen unseren heiligen Status durch die Sünde, durch die Taten, die wir tun. Das bedeutet, wir müssen uns reinigen. Wir haben gerade betrachtet, dass wir uns von allem Bösen fernhalten sollen. Das bedeutet von aller Sünde und auch aller Versuchung. Doch wir alle wissen, dass wir von Zeit zu Zeit schwach sind. Und dass der Teufel uns manchmal versucht und dass wir diese Versuchungen nachgeben und dass wir sündigen. Manchmal kommen uns falsche Gedanken und Bilder in den Kopf. Manchmal sagen wir Worte, die wir hätten nicht so sagen sollen. Und manchmal tun wir sogar Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie eigentlich nicht hätten tun sollen. Mit all dem verunreinigen wir uns vor Gott. Das bedeutet, wir müssen uns wieder reinigen. Doch wie reinigen wir uns? Wie werden wir rein von diesen Sünden? Wir können nicht mehr außerhalb des Heereslagers stehen und dort warten, bis die Sonne untergeht und wir uns waschen können. Wir sind auch nicht wie Israel in diesem Fall in den Krieg gegen weltlichen Feinden. Unsere Feinde sind immer noch geistlich. Doch dennoch müssen wir uns reinigen. Wir müssen uns reinigen in Christus. Die wunderbare Zusage aus 1. Johannes 1, Vers 9 lautet: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie reinigen wir uns? Indem wir Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Er ist treu und wäscht uns rein von unserer Ungerechtigkeit. Johannes sagt, dass Gott treu ist. Er wird uns rein waschen. Das ist ein Versprechen, das uns Gott gibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir um Vergebung bitten. Du mit Sünden beladen bist, dann ist die Aufforderung, bringe sie vor Gott. Wenn du dich durch Sünde verunreinigt hast, dann trage sie vor Gott und empfange Reinigung. Der im 5. Mose lesen, ist ein Bild von der Wahrheit, die wir in Christus haben. Eine Wahrheit, die so viel herrlicher ist als die Wahrheit, die uns hier im Alten Testament offenbart wird. Es geht nicht so sehr darum zu verstehen, was die Person verunreinigt hat, als vielmehr, dass es die Möglichkeit gibt, sich zu reinigen und sich dadurch rein zu halten. Das angeordnete Waschen war eine symbolische Handlung. Sie symbolisiert das Waschen des Herzens. Als Johannes auftritt und tauft, geht es nicht so sehr darum, dass die Leute nass werden, wenn er tauft, sondern darum, dass sie Buße getan haben. Johannes hat eine Taufe der Buße getauft und hat gefordert, dass die Leute bußfertig sind. Mose gibt uns hier ein Bild von dem, was wir in Christus haben. Wenn wir gesündigt haben, dann können wir reingewaschen werden in Christus, wenn wir Buße tun, egal was du angestellt hast. Gott vergibt dir, wenn du deine Sünden vor ihm bekennst und um Vergebung bittest. Doch Mose gibt uns ein zweites Bild und geht hier um die Notdurft zu verrichten. Also jemand ein großes Geschäft zu verrichten hatte, sollte er das außerhalb des Lagers tun. Er sollte ein Loch graben, seine Notdurft verrichten und dann sollte er das Loch wieder zugraben. Ich hoffe, das Bild ist deutlich. Ich denke, wir finden heutzutage die Ausscheidung immer noch eklig und das zu Recht. Wir wissen, dass es auch unhygienisch ist. Wir wissen, dass viele Krankheitserreger damit verbreitet werden können. Wir können uns nur vorstellen, wie unhygienisch und eklig es wäre, wenn das innerhalb des Lagers geschehen wäre. Auch diese Anweisung ist letzten Endes nicht nur ein äußerliches Reinhalten des Lagers, sondern auch eine symbolische Handlung. Eine symbolische Handlung für die Reinigung des Lagers. Wir müssen immer noch verstehen, dass dieser ganze Abschnitt unter der Überschrift steht: Hütet euch vor allem Bösen. Israel soll sein Lager reinhalten und wir sollten unser Lager reinhalten. Was bedeutet, wir sollten unsere Kirchen reinhalten. Wir müssen uns davor hüten, falsche Lehren und Sünden in die Gemeinden zu bringen. Wir sollten die Kirche reinhalten, wie Israel das Heerlager reinhalten sollte. Denn der Herr, dein Gott, wandelt mitten in deinem Lager. Gott sagt, dass er unter dem Lobgesang seines Volkes wohnt. Er wohnt durch seinen Geist in seiner Kirche. Und ich denke, deshalb allein sollten wir die Kirche reinhalten. Paulus benutzt das Bild im 1. Korintherbrief, wo er sagt: Haltet euch fern von Unzucht, dann wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Haltet die Sünde aus eurer Gemeinde, denn ihr seid ein Tempel des ewigen Gottes. Doch Gott wandelt nicht einfach so mitten im Lager, sondern er gibt eine Begründung. Damit kommen wir letzten Endes zum dritten und letzten Punkt. Wir haben die zwei Aufforderungen gesehen: Hütet euch vor allem Bösen, halte dich rein. Und jetzt wollen wir die Zusage betrachten: Gott kämpft für dich. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe versucht, es deutlich zu machen, in dem ganzen Abschnitt geht es eigentlich nicht darum, dass die Soldaten sich auf eine Schlacht vorbereiten. Es geht darum, dass sie sich reinhalten. Gott sagt im letzten Vers: Darum soll dein Lager heilig sein, dass er nichts Schändliches an dir sieht und sich nicht von dir abwendet. Gott will, dass sein Volk heilig ist, weil er heilig ist, sonst muss er sich von seinem Volk abwenden. Gott sorgt sich nicht darum, ob seine Soldaten kämpfen können. Er sorgt sich darum, ob sie heilig sind. Vers 15 sagt uns, denn der Herr, dein Gott, wandelt mitten in deinem Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Gott errettet sein Volk und Gott zerstört die Feinde des Volkes. Er ist Gott, der kämpft, nicht das Volk. Seit Israel aus Ägypten ausgezogen ist, ist das das Prinzip. 2. Mose 14, Vers 14, Israel steht vor dem Roten Meer, hinter ihnen ist die ägyptische Armee und was ist der Befehl Gottes? Seid still, traut auf Gott, er kämpft für euch. Warum denkt ihr, hatte David den Mut, Goliath gegenüberzutreten? Weil David wusste, dass Gott derjenige ist, der kämpft. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kind, vielleicht in dem Alter schon ein Teenager, mit einer Steinschleuder, mit dem ersten Versuch, einen Riesen zwischen die Augen trifft? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und wir könnten uns das ausrechnen wahrscheinlich, wenn wir Physiker und Mathematiker unter uns hätten. Aber darum ging es nicht. David wusste, dass Gott gekämpft hat. Gott ist derjenige, der kämpft. Gott kämpft für uns. Ich habe am Anfang versucht deutlich zu machen, dass wir als Kirche, dass wir als Christen in einem Kampf stehen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir kämpfen nicht, wie Paulus sagt, gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen den Teufel selbst. Er ist der große Feind. Er ist der, der uns verletzen und schaden kann. Er ist der, der Menschen geistlich töten kann und geistlich töten will. Doch am Ende kämpfen nicht wir. Gott kämpft. Das Neue Testament fordert uns auf zu rüsten. Und Paulus sagt sogar, dass wir das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand nehmen sollen. Doch spätestens, wenn wir Offenbarung lesen, sehen wir, wie Gott selbst derjenige ist, der den Krieg kämpft. Gott ist derjenige, der kämpft. Nicht wir kämpfen, sondern Gott kämpft. Natürlich ist die Aussage zugespitzt, denn in gewisser Weise kämpfen wir auch. Auch Israel hat gekämpft. Israel hat Städte eingenommen. Israel hat ganze Völker ausgelöscht. Doch die Bibel macht immer wieder deutlich, dass im Prinzip Gott derjenige ist, der Feind besiegt. Die Sorge in unserem Text ist nicht, dass Israel kämpft. Wir finden außerdem nirgendwo im Alten Testament irgendwelche Anweisungen, wie das Heer Gottes in einer Schlacht organisiert sein sollte oder wie man Soldaten auszubilden hat. Man findet immer nur, wenn es um Krieg geht, die Aussage, dass das Volk auf Gott vertrauen soll. Gott gibt die Feinde dahin, heißt es. Wir werden unsere Feinde auch nicht allein besiegen können. Ganz im Gegenteil, auch wenn wir aufgefordert werden, gegen die Sünde anzukämpfen, benötigen wir dabei Gott. Paulus sagt in Römer 8, Vers 13, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Unsere größte Sorge muss sein, dass wir gegen die Sünde ankämpfen. Wir müssen uns bemühen, dass wir die Werke des Leibes töten, die Werke des Fleisches besiegen, damit wir leben. Doch wir tun dies nicht allein. Paulus sagt, wir tun dies durch den Geist, mit der Hilfe des Geistes. Ein Mensch, der aufhört zu kämpfen, liegt letzten Endes sterben. Ein Soldat, der seine Waffe nicht mehr hochhebt, der spricht sich im Endeffekt selbst sein Todesurteil aus. Ein Mensch, der nicht mehr versucht, hochzukommen und der keinen Lebenswillen mehr zeigt, der hat sich aufgegeben und liegt im Sterben. Liebe Geschwister, wenn wir aufhören, gegen die Werke des Fleisches zu kämpfen, liegen wir geistlich im Sterben. Die Realität, die uns das Wort Gottes sagt. In Galater 5 lesen wir von einem Kampf zwischen den Werken des Fleisches und den Werken des Geistes. Und wenn du diesen Kampf schon nicht mehr kämpfst, dann ist letzten Endes ein Zeichen dafür, dass du dich aufgegeben hast, dass du nicht mehr geistlich leben willst. Wenn du die Sünde nicht mehr überwinden willst, dann liegst du geistlich gesehen im Sterben. Wir müssen uns nicht so sehr darum sorgen, die Feinde der Kirche zu besiegen. Wir müssen uns auch nicht darum sorgen, den Teufel zu besiegen. Wir sollen uns reinhalten und gegen die Sünde ankämpfen. Wir sollen uns von aller Sünde fernhalten. Rest erledigt Gott.